Deutschlandfunk Kultur Interview.
Traditionell stellt jede im Bundestag vertretene Partei eine stellvertretende Parlamentspräsidentin oder einen stellvertretenden Präsidenten. Das ist anders, seit die AfD im Parlament sitzt, denn der gelang das bisher noch nie. Keiner ihrer Kandidaten kam bisher durch. Es gab immer zu wenig Stimmen, denn die Stellvertreter müssen ja gewählt werden. Heute allerdings gibt es wieder einen Versuch. Ein neuer AfD-Kandidat steht zur Wahl, Michael Kaufmann aus Thüringen. Und darüber, aber auch über den Vorsitz der AfD, den künftigen im Innenausschuss, reden wir mit Maria Fiedler. Sie ist politische Korrespondentin im Hauptstadtbüro des Berliner Tagesspiegel und Co-Autorin des Buchs »Die Methode AfD – Der Kampf der Rechten im Parlament«, auf der Straße und gegen sich selbst. Schönen guten Morgen, Frau Fiedler.
Guten Morgen.
Glauben Sie, dass Kaufmann heute eine Chance hat, dass es diesmal klappen könnte?
Nein, das glaube ich nicht. Also es ist so, Michael Kaufmann hat in Thüringen schon im Parlament den Posten des Parlamentsvizepräsidenten inne gehabt. Aber das ist jetzt kein Grund, warum er heute gewählt werden könnte. Er hat kaum Chancen. Die anderen 6 Kandidaten der AfD für diesen Posten sind ja schon durchgefallen. Er selber ist auch schon einmal durchgefallen. Und man hört auch immer wieder aus dem Parlament eben diese großen Vorbehalte. Der Parlamentsvizepräsident, das ist ein sehr wichtiger Posten, der leitet die Plenarsitzungen, der ruft Abgeordnete zur Ordnung, der kann Abgeordnete sogar des Saals verweisen und repräsentiert das Parlament nach außen. Und das können sich eben viele Abgeordnete der anderen Fraktionen nicht für die AfD vorstellen, die ja eine Partei ist, die in Teilen vom Verfassungsschutz beobachtet wird.
Das hätte ich alles bis vorgestern auch gedacht. Aber dann bekam die AfD den Vorsitz im Innenausschuss des Bundestags und das war ja eigentlich vorher auch kaum vorstellbar.
Ja, tatsächlich war es auch nicht vorgesehen. Also es soll auch Absprachen gegeben haben zwischen den anderen Parteien, wie man womöglich verhindern kann, dass die AfD den Vorsitz im Innenverteidigungs- oder im Rechtsausschuss bekommt. Aber dann haben die Grünen nicht wie vorgesehen den Innenausschuss gezogen, sondern sich den Europaausschuss geholt sozusagen für Toni Hofreiter, der ja bei der Vergabe der Ministerien leer ausgegangen ist. Das hatte also innerparteiliche Gründe und hat dann dazu geführt, dass eben die AfD den Innenausschuss bekommen hat. Und ja, da sagen jetzt auch viele, da wird der Bock zum Gärtner gemacht sozusagen, weil es tatsächlich heikel ist. Es ist ja der Ausschuss, der die Sicherheitsbehörden kontrolliert, der sich auch mit der Bekämpfung des Rechtsextremismus beschäftigt. Und jetzt soll eben ausgerechnet die Partei diesen Ausschuss leiten, die in Teilen wegen Rechtsextremismus vom Verfassungsschutz beobachtet wird. Also da haben viele große Bauchschmerzen. Und wie stark sich das dann eben auswirkt, dieser AfD-Vorsitz, hängt auch wirklich davon ab, wen die AfD als Ausschussvorsitzenden benennt. Weil wir haben auch in der letzten Legislatur schon gesehen, da hat die AfD ja schon mehrere Ausschüsse geleitet. Es kommt wirklich stark darauf an, auf die Person dann auch.
Ja, aber trotzdem, man muss das nochmal festhalten. Das klingt ja tatsächlich so, als ob wir die Tatsache, dass der Innenausschuss des Deutschen Bundestages jetzt von einem AfD-Mann oder eventuell auch Frau geleitet wird, dass wir das dem parteiinternen Postengeschacher der Grünen zu verdanken haben.
Ja, ein Stück weit ist das wohl so. Also man kann, man muss natürlich sagen, auch die anderen Parteien hätten natürlich den Innenausschuss nehmen können. Wenn man das hätte verhindern wollen, wirklich hätte verhindern wollen, dann hätte man das tun können. Das ist einfach schiefgelaufen und das kann potenziell auch sehr negative Auswirkungen haben. Also in der vergangenen Legislatur hat ja Stefan Brandner, der AfD-Vize, den Rechtsausschuss geleitet und er hat sich da immer wieder wirklich auch sehr unflätig geäußert. Hat auch sozusagen das Ansehen des Ausschusses, den er ja auch repräsentiert hat, beschädigt. Und dann ist etwas passiert, was es in der Parlamentsgeschichte noch nie gegeben hat, nämlich haben die anderen Abgeordneten ihn abgewählt. Und das war eine drastische Konsequenz, die aber wohl nötig war. Und jetzt werden wir sehen, wie sich eben der mögliche Innenausschussvorsitzende verhält. Aber es ist natürlich ein Thema, die innere Sicherheit, auch die Migrationsthematik, die für die AfD sehr zentral ist. Und man kann auch davon ausgehen, dass sie versuchen wird, das ein Stück weit für sich zu nutzen.
Sie haben ja unter anderem für das Buch, das Sie mit Ihrer Kollegin geschrieben haben, ganz konkret auch auf das Verhalten der AfD im Deutschen Bundestag seit Herbst 2017, seit sie drin sitzt, geguckt. Wenn Sie das mal kontinuierlich beobachten bis heute in den Ausschüssen, im Bundestag selber und überhaupt, was hat sich da verändert?
Also man hat da wirklich eine Lernkurve gesehen, auch bei den anderen Fraktionen. Also am Anfang war es so, da konnte man ganz oft beobachten, wie die Abgeordneten der anderen Fraktionen so mit eingedrehtem, nach rechts gerichteten Oberkörper zur AfD hin gesprochen haben, sich mit der AfD auseinandergesetzt haben, mit ihren Provokationen, mit ihren Tabubrüchen, und alles drehte sich irgendwie um die AfD, und die AfD bekam die ganz große Bühne. Und im Laufe der Zeit hat man aber gemerkt, dass das eigentlich nicht der gute und sinnvolle Umgang ist. Und man hat angefangen, eher kurz auf die Provokationen der AfD zu reagieren, wieder die eigenen Inhalte in den Mittelpunkt zu stellen oder die AfD auch mal ganz zu ignorieren. Und man hat auch zum Beispiel gesehen, dass die Parteien auch begonnen haben, zusammenzuarbeiten. Also wenn die AfD einen Geschäftsordnungsantrag zum Beispiel gemacht hat, mit dem sie sich selber ja in den Mittelpunkt stellen wollte, wo sie das Parlament eben auch wieder als Bühne nutzen wollte, dann hat immer nur noch ein Abgeordnete der anderen Fraktionen auf diesen Geschäftsordnungsantrag der AfD geantwortet, um eben diese Bühne, die AfD da bekommen hat, möglichst klein zu halten. Es ist auch so, dass oft keine Zwischenfragen der AfD mehr zugelassen werden, auch weil die Abgeordneten da einfach keine Lust drauf haben. Und ja, man sieht eben auch durch solche Sachen wie die Nichtwahl des Parlamentsvizepräsidenten oder die Abwahl des Rechtsausschussvorsitzenden Brandner, dass da viel passiert ist, dass das Parlament da durchaus dazu gelernt hat.
Wie hat jetzt eigentlich die AfD auf den Regierungswechsel reagiert?
Für die AfD ist das eine ziemliche Herausforderung, jetzt nicht wegen der Ampel an sich, sondern weil jetzt die Union ja in der Opposition gelandet ist. Wir wissen es noch nicht, vielleicht sitzt sie auch irgendwann neben der AfD. Aber man sieht schon, dass die Union jetzt zum Teil ihre Tonlage auch in Sachen Migration zum Beispiel verschärft. Und in der AfD gibt es da eine große Debatte darüber, wie man damit umgeht, wie man sich jetzt noch von der Union abgrenzt, wenn die Union eben vielleicht ein Stück weit eben auch konservativer wieder wird oder in Sachen Migration schärfer formuliert. Und ja, manche in der AfD glauben, dass es vielleicht auch nur geht, indem man eben noch provokanter formuliert. Und das könnte natürlich auch passieren, dass die AfD dann im Parlament noch weiter sozusagen in der rechtsradikalen Ecke steht, in der sie ja ohnehin schon steht. Aber das sieht die Partei auf jeden Fall als Herausforderung und auch als Problem. Und die schauen sich das jetzt an und wollen im Januar dann auch bei einer Klausur, Vorstandsklausur, darüber beraten, wie das jetzt weitergehen soll.
Sie haben es ja schon erwähnt, die Union möchte am liebsten nicht mal neben der AfD sitzen. Das wäre ja schon eine räumliche, optische Abgrenzung. Inhaltlich ist sowieso klar, offiziell von allen Vertretern der CDU und der CSU hört man, das soll es keinerlei Zusammenarbeit mit der AfD geben. Nun ist ja die Frage, wie das bei den Abstimmungen in anderen Fällen dann in der Realität laufen wird in den kommenden 4 Jahren. Glauben Sie, die Union wird da standhaft bleiben?
Das glaube ich schon. Also ich gehe jetzt nicht davon aus, dass die Union anfängt, mit der AfD zusammenzuarbeiten. Es geht eigentlich mehr um das Signal, was da ausgesendet wird. Also wenn dann in bestimmten Fragen, wo sich die Union eben mit der AfD einig ist, zum Beispiel eben in Fragen der Migration, man oft eben genau gleich abstimmt und dann gehen irgendwie alle Hände der AfD und alle Hände der Union nach oben, dann sieht das einfach für die Union nicht besonders gut aus, selbst wenn sie nicht mit der AfD zusammenarbeitet. Und die AfD wird natürlich auch versuchen, das hat Alexander Gauland auch schon gesagt, er will einen Spaltpilz in die Union treiben und sozusagen aber auch Positionen dann aufgreifen, die die Union eigentlich gut finden muss, wo sie dann vielleicht auch zustimmen muss. Also man will dann natürlich auch die Union so ein Stück weit vorführen. Aber langfristig ist natürlich auch die Idee der AfD, die Union dann doch zu einer Zusammenarbeit zu bewegen über die inhaltlichen Gemeinsamkeiten. Wie gesagt, das sehe ich nicht. Ich sehe nicht, dass die Union sich da verführen lässt. Aber es kann eben potenziell für sie immer wieder auch sehr schlecht aussehen.
Maria Fiedler, politische Korrespondentin des Berliner Tagesspiegel und Co-Autorin des Buchs Die Methode AfD im Deutschlandfunk Kultur. Ich danke Ihnen fürs Gespräch, Frau Fiedler.
Danke Ihnen.